Und nun wollen wir weiterlesen im 2. Timotheusbrief, 1. Kapitel, heute Vers 13 bis 18. Überschrieben habe ich diese Verse mit Treue trotz Trübsal. Das heißt also Trübsale, so sagt der Apostel Paulus dem Timotheus, werden ja kommen, sind auch da, aber Treue soll mittendrin bewiesen bleiben um Jesu willen. Ich lese uns diesen Text aus Luther 84 und da heißt es wie folgt. Halte dich an das Vorbild der heilsamen Worte, die du von mir gehört hast, im Glauben und in der Liebe in Christus Jesus. Dieses kostbare Gut, das dir anvertraut ist, bewahre durch den Heiligen Geist, der in uns wohnt. Das weißt du, dass sich von mir abgewandt haben alle, die in der Provinz Asien sind, unter ihnen Phygelos und Hermogenes. Der Herr gebe Barmherzigkeit dem Hause des Onesiphorus, denn er hat mich oft erquickt und hat sich meiner Kette nicht geschämt. Sondern als er in Rom war, suchte er mich eifrig und fand mich. Der Herr gebe ihm, dass er Barmherzigkeit finde bei dem Herrn an jenem Tage. Und welche Dienste er in Ephesus geleistet hat, weißt du am besten. Soweit Gottes Wort. Paulus erinnerte Timotheus daran, dass der Auftrag Jesu, ein Zeuge in dieser Welt zu sein, und das ist ja jedes Kind Gottes in irgendeiner Form, Zeugnis zu sein von dem Erfahrenen, dem Erlebten, Zeuge von der Gnade, der Vergebung, der Schuld und von der Auferstehung von den Toten, immer Trübsale mit sich bringt. Zeuge sein ohne Trübsale ist nicht möglich in einer Welt, die doch feindlich Gott gegenüber gesinnt ist. Das darf man ja nie vergessen. Man darf ja nicht denken, dass die ganze Welt sich Gott beugt. Nein, darum sind ja Boten ausgesandt in diese Welt, um zu sagen, lasst euch versöhnen mit Gott. Weil die Welt im Allgemeinen ja nicht versöhnt ist mit Gott. Sie ist also feindlich gesinnt gegen Gottes Wort. Und mitten in diese feindliche Gesinnung werden nun die Zeugen Jesu gesandt. Und das kann nicht ohne Trübsale oder viel Unannehmlichkeiten abgehen. Darum sagte Paulus hier zuvor, ja, wir haben die Verse 7 bis 12 das letzte Mal betrachtet, dass Christen nicht den Geist der Furcht empfangen haben. Deswegen sagt er das, denn man könnte ja sonst Furcht kriegen. Mich rief ja eine Schwester vorhin noch an und fragte mich, ob ich in der vertraulichen Nachricht gelesen habe, wo ja Großalarm gegeben wird, Großalarm auch von dem Geheimdienst im Blick auf Anschläge in Deutschland, in Berlin, terroristischer Art. Ja. Müssten wir da Angst haben, sage ich ja. Und dann sagte die Schwester, sie ist froh, dass er nicht in Berlin wohnt, weil die Anschläge gerade unter Menschenmengen, Ballungszentren stattfinden sollen. Und in dem Bericht steht, es ist keine Frage mehr darüber, unter dem Geheimdienst, ob sie stattfinden, sondern nur noch wann. Das sind so die Nachrichten, die wir dort hören. Und da gilt es dann, eben dieses Wort auch zu beherzigen, was Paulus hier Timotheus sagt. Denke dran, du hast nicht den Geist der Furcht gekriegt. Trotz Widerstände können Gläubige das Evangelium verkündigen, auch wenn sie in Leiden, so wie Paulus selbst, dadurch geraten. Denn er sagt ja, darum leide ich das ja alles. Weil ich als Prediger des Evangeliums berufen bin, so hatten wir gelesen in den Versen davor, darum leide ich das. Sonst würde ich das gar nicht leiden. Aber darum, weil ich in einer Welt der Gegensätze bin, Gegensätze gegen Gott. Und da ist das ganz natürlich, das Leiden aufbrechen. Und das ist zugleich dann ein Hinweis auf die Worte Jesu, die er in Matthäus 24 sagte, damit die Jünger getröstet würden im Blick auf das Kommende. Ab Vers 10, es werden sicher viele ärgern Und sie werden sich sogar untereinander verraten und werden untereinander sich hassen. Das ist ja schon ein starkes Wort. Und da soll man dann keine Furcht haben. Es werden sich viel falsche Propheten erheben und werden viele verführen. Und weil die Ungerechtigkeit überhand nehmen wird, wird die Liebe in vielen erkalten. Und dann setzt der Herr dahin zu, wer aber beharrt bis ans Ende, der wird selig werden. Also mit anderen Worten, das kommt alles. Das kommt alles mehr und mehr. Das kann gar nicht verhindert werden. All diese Sachen, die hier stehen, sie kommen. Aber sie sind für Nachfolger Jesu unangenehm. Sie lösen Furcht aus, Fragen, Panik. Paulus sagt zu Timotheus, und Paulus wusste ja, dass er bald aus dieser Welt genommen werden würde in die ewige Herrlichkeit, und Timotheus sollte hier weiter in der Gemeinde dienen und auch andere mit zurüsten, die Gemeinde mit leiten. Fürchte dich nicht. Das muss alles sein, aber bleib fest. Bleib einfach fest. Halbherzige werden kommen und werden Gemeinde Schwierigkeiten bereiten, weil sie die Liebe zum Herrn verlassen haben. Da, wo die Liebe nachlässt, tauchen Schwierigkeiten und Widersprüche auf. In allem soll aber das Wort des Evangeliums festgehalten werden. Das ist ja die Hauptüberschrift hier, festhalten an der Wahrheit. Das Wort des Evangeliums festgehalten werden und das Ende der Gnadenzeit Jesu vertrauend abgewartet werden. Also durchhalten bis zur Wiederkunft Jesu. Gleich was kommt, ob hier Bomben in Berlin explodieren oder was kommt, durchhalten bis zur Wiederkunft Jesu. Oder ob sich Menschen gegen uns setzen, die vorher nicht gegen uns waren, vielleicht sogar ein Stück für uns, durchhalten bis Jesus kommt. Die rechte Beurteilung wird nämlich letztlich der Herr selber vornehmen und er wird das Gute belohnen, weil er den Rat des Herzens offenbar macht. Das Gute, woran Timotheus stehen sollte, was er leben konnte für den Herrn, woran die gläubige Gemeinde steht, was sie leben konnte für den Herrn, das wird dann belohnt. Schon im 1. Korintherbrief machte Paulus darauf aufmerksam, im 4. Kapitel, Vers 5, und sagte dann: Darum richtet nicht vor der Zeit, bis der Herr kommt, welcher auch wird ans Licht bringen, was im Finstern verborgen ist, und den Rat der Herzen offenbaren, dann wird einem jeglichen von Gott Lob widerfahren. Dieses richtet nicht vor der Zeit, soll ja sagen, bleibt in der Ruhe, macht das Eure, regt euch nicht an den Widerwärtigkeiten der Zeit auf, an den Ängsten, die dort geschürt werden in der Welt, haltet euch nicht daran fest, sondern bleibt beim Herrn. Geht weiter. Er wird zum Schluss alles offenbar machen und ins richtige Licht rücken und wird auch denen Lohn austeilen, die Lohn verdienen. Also das erste, festhalten am Wort. So haben wir gelesen, sagt der Apostel Paulus, halte an dem Vorbild der heilsamen Worte, die du von mir gehört hast, halte fest im Glauben und in der Liebe Jesu. Was einmal im Glauben als wahr und richtig und heilig erkannt worden ist, soll nie mehr losgelassen werden. Wir können dazu auch 2. Petrus 1,10 lesen, im 2. Petrusbrief, Kapitel 1, Vers 10. Darum, liebe Brüder, tut desto mehr Fleiß, eure Berufung und Erwählung festzumachen. Haltet fest, je schlimmer die Zeiten werden, desto mehr haltet fest an eurer Berufung und an dem Wort. Denn wo ihr solches tut, werdet ihr niemals straucheln. Wo ihr das tut. Also hier ist schon eine Aktion angesprochen, auch Paulus an Timotheus, dass man immer wieder überprüfen soll, ob man noch am Worte Gottes ist. Und es soll immer fester werden, je trübseliger die Zeiten um uns herum scheinen. Ja? Also was einmal im Glauben empfangen ist und was wir als wahr und richtig und heilig erkannt haben, sollen wir nie mehr loslassen. Vielmehr soll die Berufung zum Leben mit Gott in Jesus Christus wieder, immer wieder im Glauben gefestigt werden. Die Erinnerung an die einmalige Erlösung durch Jesu Kreuz ist nötig. Ich persönlich mache das oft in meinem Leben und ich muss es auch machen, ich bin regelrecht darauf angewiesen, mich zu erinnern an die Zeit des Bewusstseins, dass ich erlöst bin durch das Lammesblut. Das muss ich ganz konkret für mich tun, weil aus diesem Bewusstsein heraus neue Kräfte und neuer Mut zum weiteren Handeln und Leben in dieser Zeit entspringt. Tue ich das nicht, dann halte ich mich an den Gegebenheiten der Zeit auf, an meinen Begrenzungen, an meinem begrenzten Denken und so weiter. Schaue ich aber mal zurück und erinnere mich der Erlösung, wie wunderbar der Herr mich erlöst hat von meiner Schuld durch sein Blut, dann gewinne ich neuen Mut zum Vorangehen. Also die Erinnerung an dieses wirklich einmalige Geschehen der Erlösung ist nötig und die Gewissheit der persönlichen Erlösung vom Tod zum Leben gebracht worden zu sein, ist unbedingt wichtig. Das Festhalten des Wortes Christi im Evangelium soll also nicht nur in guten Zeiten möglich sein, sondern auch in schweren Zeiten. Zum einen also aus Glauben, wie wir gesagt haben, was wir einmal geglaubt haben, festhalten und aus der Liebe zum Herrn. Also diese zwei Komponenten werden hier genannt. Halte das Wort fest aus dem Glauben, denn du hast es ja einmal erfahren, und halte es fest aus Liebe zu deinem Herrn. Vergiss das nie. Liebe ihn und darin hältst du sein Wort fest. Der Apostel Johannes betont diese Beziehung auch, der Liebe zu Jesus und dem Festhalten an seinem Wort, dem Wort Gottes. In 1. Johannes 2 lese ich uns Verse. 1. Johannes 2, Vers 5 und 6. Da heißt es, Moment, muss ich gleich aufschlagen. Ja. Wer aber sein Wort hält, in dem ist wahrlich die Liebe Gottes vollkommen. Also Wort halten und Liebe Gottes und Liebe zu Gott sind hier zusammen genannt. Ja? Wer sein Wort hält, in dem ist wahrlich die Liebe Gottes vollkommen. Und daran erkennen wir, dass wir in ihm sind. Daran. Wort Gottes halten, ihn lieben. Deswegen halte fest, sagt Paulus hier zu Timotheus, an dem Evangelium, was geoffenbart wird, in der Liebe Christi. Liebe und Festhalten gehört einfach zusammen. Und Vers 6, denn wer da sagt, dass er in ihm bleibt, der soll auch wandeln, gleich wie er gewandelt hat. Das heißt, wer sagt, dass er in Jesus bleibt und ihn liebt, der soll auch sein Wort tun. Das gehört einfach zusammen. Das kann man nicht trennen. Und wer sein Wort festhalten will, muss es in der Liebe zu ihm tun. Im Glauben daran, dass ihm einmal offenbart worden ist, errettet worden zu sein und in der beständigen Verbindung der Liebe zu seinem Heiland. Und im Judasbrief lesen wir auch noch dazu, da betont Judas das Festhalten am Evangelium gleichfalls mit Erbauung im Glauben und der Liebe zu Gott. Judas, Vers 20 und 21, ihr meine Lieben, erbaut euch auf euren allerheiligsten Glauben durch den Heiligen Geist. also erbaut durch Glauben und betet. Und erhaltet euch in der Liebe Gottes und wartet auf die Barmherzigkeit unseres Herrn Jesu Christi zum ewigen Leben. Also erhaltet euch und erbaut euch, bleibt darin, bis Jesus wiederkommt, durch den Glauben und durch die Liebe. Hier wird das einfach in dieser Einheit zusammengefügt, denn wenn hier nur stände, halte fest an dem Wort, das du gehört hast, ja, wie macht man denn das? Das versuche ich ja, ich lese ja jeden Tag in der Bibel. Ist das aber schon Festhalten an dem Wort? Nein, meistens weiß ich anschließend nicht mehr, was ich gelesen habe. Man geht unter Gottes Wort in die Predigt und fragt man im Ausgang vielleicht mal, was man gehört hat. Ja, es war nur schön, aber man weiß nichts mehr. Und deswegen muss ja klar werden, wie halte ich das Wort fest? Wie kann ich es dann umsetzen? Durch Glauben und Liebe. Glauben, Vertrauen zum Herrn, Liebe Christi. Das Zweite, was wir auch hier gelesen haben, das beigelegte Gut, das bewahre. Und hier wird ganz deutlich gesagt, wie Bewahrung geschehen kann. Was ich also bekommen habe, kann ich nicht selber bewahren, sondern durch den Heiligen Geist, der in uns wohnt. Sonst geht es überhaupt nicht. Ohne Heiligen Geist geht es nicht. Und nur durch den Heiligen Geist, der außerhalb von uns ist, geht es auch nicht. Durch den Heiligen Geist, der in uns wohnt, nur so kann das Wort bewahrt werden. Zunächst erinnert also Paulus daran, dass Kinder Gottes nicht nur vom Heiligen Geist von außen angerührt werden, sondern dass es durch die Tatsache vom Pfingstwunder und der persönlichen Wiedergeburt zur Innewohnung des Heiligen Geistes gekommen ist, der also die Kraft zur Bewahrung des Wortes Gottes und Erklärung des Wortes Gottes gegeben ist, wenn er nicht durch Lauheit, Sünde oder Ungehorsam des Gläubigen sich betrübt zurückziehen muss, wie es in Epheser 4,30 steht, dass der Heilige Geist nicht betrübt werden soll. Also das Wort Innewohnung ist hierbei sehr wichtig. In den Versen zuvor, am Anfang des Kapitels, lasen wir ja auch die Aufforderung an Timotheus, dass er erwecken soll die Gabe, die in ihm ist. Und hier wird er nun wieder erinnert, dass der Heilige Geist doch in ihm ist. Und hier die Kraft verborgen liegt, die gebraucht wird, um das Evangelium zu bewahren. Und dass hier nicht der Heilige Geist betrübt wird, der diese Kraft ist, nicht nur das Wort zu bewahren, sondern auch das Wort zu erklären. Ich habe mich ja oft gewundert auch darüber, wie einfach es in der Bibel steht im ersten Johannesbrief, dass Johannes der Verkündiger der Liebe Gottes war und immer von der Liebe sprach, die auch verbindend mit dem Herrn und untereinander der Gläubigen wirkt, dass er sagt, ich brauche euch eigentlich gar nicht zu unterrichten. Ihr wisst alles. Wodurch? Durch den innewohnenden Heiligen Geist. Was kann ich euch noch sagen? Wenn der Heilige Geist in euch ist, so hätte er sagen können, dann ist euch alles erklärt. Denn er ist es, der euch alles erklärt. Natürlich ist die Voraussetzung, dass der Heilige Geist in euch wohnt. Aber da, wo er Wohnung gemacht hat, wo Jesus Wohnung gemacht hat, ist alles erklärt. Und das meint Paulus hier auch. Das beigelegte Gut bewahre durch den Heiligen Geist, der in uns wohnt. Ja? Und das beigelegte Gut ist ja das Wort des seligmachenden Evangeliums. Das Wort des Evangeliums, das ist das Gut, das selber von Gott gegeben ist. Was sich nicht irgendjemand ausgedacht hat, sondern Gott hat es selbst gegeben. Und weil er selber das Wort gegeben hat, ist er auch nur der Einzige, der es erklären kann und bewahren kann. Jetzt verstehen wir diese Verbindung hier, die Paulus so dem Timotheus ganz fest aufs Herz legt und sagt, da musst du das pulsieren lassen. in deinem Herzen, in deinem Leben, außerhalb von dir gibt es nichts, was das Evangelium festhalten kann. Sondern nur in dir, durch den Heiligen Geist, kann das Wort von Gott gegeben, pulsieren, erklärt werden und arbeiten. Und dass es vom Herrn ist, das lesen wir zum Beispiel auch in dem Gebet Jesu in Johannes 17, wo er ja deutlich sagt, im Blick auf die Jünger, was sie gekriegt haben. Nämlich genau das, was Jesus zuvor vom Vater gekriegt hat. Ja? Kapitel 17, Vers 8 zunächst. Die Worte, muss man alles genau lesen, die du mir gegeben hast, die Worte, die habe ich ihnen gegeben. Genau dasselbe. Vater, das Wort, was du mir, dem Sohn, gegeben hast, dasselbe habe ich ihnen gegeben. Und dann steht hier so wunderbarerweise weiter, und sie haben es angenommen und erkannt. Also was dort Paulus meint, was im Herzen des Timotheus und im Herzen aller Gläubigen pulsiert, ist kein eigenes Wort. Es ist das, was Jesus vom Vater gekriegt hat und den Seinen gegeben hat. Nichts anderes. Und dieses Wort vom Vater durch den Sohn in unser Herz muss auch durch denselben Geist erklärt werden. Sie haben es angenommen und sie haben erkannt, wahrhaftig, dass ich von dir ausgegangen bin. Also wir sehen, das ist so ganz an der Stelle so unkompliziert gesagt, nicht? Wie kompliziert der natürliche Mensch denkt, Jesus kann doch nicht Gottes Sohn sein. Ja, das kann man so nicht denken. Und hier steht, sie haben das einfach erkannt, dass ich von dir ausgegangen bin. So einfach. Aber das Einfache hängt mit dem Aufnehmen des Wortes zusammen und die Erklärung durch den Heiligen Geist. Die Jünger waren nicht klüger als wir. Dass sie ein besseres Verständnis hatten, vielleicht einen besseren Schulabschluss gab es da in dieser Hinsicht gar nicht. Wir haben sicher heutzutage noch einen besseren Schulabschluss als diese. Und doch war das für ihn völlig klar, dass Jesus Gottes Sohn ist. Weil sein Wort in ihren Herzen durch den Heiligen Geist erklärt wurde. Und das meint Paulus. Bewahre das Wort durch den Heiligen Geist, der in uns ist. Und im Vers 22 von Johannes 17 sagt der Herr Jesus da das nochmal so. Ich habe ihnen gegeben die Herrlichkeit, die du mir gegeben hast. Also Herrlichkeit im Leben der Kinder Gottes ist ein Geschenk Jesu und es ist dieselbe Herrlichkeit, die der Vater dem Sohn gegeben hat. Hier sind ganz andere Dimensionen am Werk und darauf sollen sich Kinder Gottes besinnen. Besinnen auch in schweren Zeiten, die es gab und die es gibt. Denn es waren ja Verfolgungszeiten unter Nero, in denen Paulus lebte und die damalige Gemeinde. Und wir sagten ja, da wurde man ja den wilden Tieren vorgeworfen oder gekreuzigt. Da wurde den Christen die Schuld gegeben am Brand Roms, obwohl Nero selbst das angesteckt hat. Und vieles andere mehr. Sie waren freiwillig. Und es geschah immer wieder in dieser Welt. Ja? Und wenn man sich nicht darauf besinnt, wem man angehört, welches Wort man in sich trägt, welche Herrlichkeit. Dann schaut man auf die Umstände und wird furchtsam. Paulus sagt, wir haben nicht den Geist der Furcht. Denke daran, halte das Wort fest durch den innewohnenden Heiligen Geist. Denn dieser Heilige Geist, er redet von dem Wort. Er redet von der Herrlichkeit Gottes. Johannes 16, ich lese da nur mal auszugsweise Vers 12 und 13. Der Herr Jesus wollte mit den Jüngern reden und sagt, ich hätte euch noch viel zu sagen. Aber jetzt könnt ihr es noch nicht tragen. Das war also noch vor Pfingsten. Wenn aber jener, der Geist der Wahrheit kommt, dann wird dieser Geist euch in alle Wahrheit leiten. Denn er wird nicht von sich selber reden, sondern was er hören wird, das wird er reden. Jesus ist das fleischgewordene Wort, das Wort des Vaters. Der Geist in uns hört auf das Wort Jesu und verklärt uns das Wort, was Jesus sagt. Er schließt es auf. Das ist dieser Werdegang im Leben der wiedergeborenen Gläubigen. Und das ist die Kraft, die uns in den Stand versetzt und das Ohr nicht zuschließt, sondern in den Stand versetzt, Gottes Wort zu hören zur Zeit und zur Unzeit, zur bösen Zeit, zur guten Zeit. Und was kräftig. Wir werden in die Wahrheit geleitet, auch wenn wir in einer Umgebung leben, wo die Unwahrheit grassiert und vorherrscht. Und wir werden sogar getröstet über dem, was zukünftig ist. Wir kriegen einen kontinuierlichen Blick in die Zukunft, dass wir wissen, die Gegenwart rauscht vorbei. Alles, was sich da aufbäumt, rauscht vorbei. Es hat keinen letzten Bestand. Durch den Heiligen Geist sehen wir in die Ferne, nämlich in die himmlische Herrlichkeit und sehen das Ende. Und das kommt mit dem Wort im Psalm 73 überein, wo der Psalmsänger ja sagt, ich war ja sehr töricht, weil ich alles so noch von außen betrachtete, wie es dem Gottlosen gut geht, wie der reden darf und das und so, ja. Und ich war richtig verzagt, weil ich als Gläubiger wollte doch ganz einfältig Gottes Wort beachten und die anderen haben gemacht, was sie wollen und denen geht's gut und mir ging's schlecht. Dann hat er gesagt, ja, der Grund lag darin, dass ich so dumm geredet habe, weil ich nicht in die Zukunft schauen konnte. Und dann bin ich in die Gegenwart Gottes gegangen, ins Heiligtum. Und da sah ich das Ende. Und weil ich das Ende gesehen habe, war ich getröstet. Da habe ich nämlich gesehen, dass es denen, die nicht mit Gott leben, am Ende nicht gut geht. Sondern denen, die festhalten am Worte Gottes, denen wird es am Ende auch gut gehen. Ja, da steht genau das so geschrieben. Ne? Der Geist gibt uns ständig den Blick immer für das Ende, für das Weiter. Und deswegen können wir uns auf das Ende, auf das letzte Wort des Herrn danach freuen, trotz gegenwärtiger Trübsal. Der Geist gibt das Wort des Glaubens weiter, er bewahrt es sogar in uns und er zeigt immer auf den einzigen Erlöser unserer Seele, nämlich Jesus. Darum steht hier, sagt der Jesus, dieser wird mich in euch immer wieder verklären und verklären. Jesus in mir verklärt, das heißt immer wieder getröstet sein. Immer wieder hören, es ist vollbracht. Immer wieder alle Feinde sind unter meine Füße gelegt. Das heißt, Jesus verklären in mir. Mir ist nichts unmöglich, sagt der Herr. Verklärt in mir, durch den Heiligen Geist. Und das ist das, worauf sich auch Timotheus neu berufen soll, beziehungsweise darauf hören soll. Die Bewahrung des geoffenbarten Wortes Gottes in uns gilt es besonders also in Zeiten der Anfechtung zu üben, der Trübsal und eben der Endzeit des Endes. Wir müssen diese Bewahrung aktiv zulassen. Darum sprach Paulus mit Timotheus darüber. Allerdings, er sagte ihnen auch Folgendes in Vers 15. Du weißt es, dass sich von mir gewandt haben alle, die in Asien sind, unter welchen ist Phygellus und Hermogenes. Also du weißt, nicht alle, die zunächst den Namen Jesu nennen, sind wirklich dabei. Das musst du auch wissen, Timotheus, sonst regst du dich auf und bist verwundert, dass plötzlich solche, die vorher für dich waren, gegen dich sind. Paulus spricht von vielen Gläubigen in Asien, Kleinasien, da wo er evangelisierte, die nur äußerlich in der Nachfolge Jesu dabei waren, aber ihr Leben nicht unter die ganze Herrschaft Christi stellten. Und was passierte? Als die Anfechtung, die Trübsal kam, war es aus. Timotheus und alle Gläubigen sollen das erkennen und sich nicht durch solche Offenbarungen des Unglaubens verunsichern lassen. Es werden viele da sein, die ja nur äußerlich mitgegangen sind. Und die werden eines Tages gegen die Gläubigen stehen. Das gibt es. Das staunt man dann vielleicht, ja? Und Paulus hat sicher auch gestaunt. Er hat das aber lernen müssen. In Asien, da liefen sie plötzlich alle noch mit ihm rum. Von einem Ort zum anderen. Plötzlich waren sie alle weg. Da werden einige mit Namen genannt. Die waren dabei und doch nicht dabei. Aber Jesus Christus hat das bereits schon zuvor gesagt. In diesem Gleichnis vom vierfachen Ackerfeld beschrieb er Folgendes, dass dort etliche Menschen das Evangelium schnell und mit großer Freude aufnehmen und dankbar sind über das Werk von Golgatha, aber es fehlt ihnen die Gründung, die Verwurzelung im Worte durch den Heiligen Geist. Das lassen sie nicht zu. Und zur Zeit der Trübsal halten sie nicht mehr durch. Die fromme Fassade fällt und sie werden zu Widersachern der Gemeinde. Lukas 8, Vers 13 sagt der Herr, die auf dem Fels, die Körner, die da im Fels gesät sind, das sind die, wenn sie es hören, das Wort, nehmen sie das Wort sogar mit Freuden auf. Und ich sehe das so richtig vor mir, Paulus spricht dort in Asien, Kleinasien, ja, und die Leute sind begeistert, ja, stehen auf und sagen, jawohl, Paulus, wir kommen mit, ja, wir gehören auch dazu. Sie nehmen das Wort mit Freuden an, haben aber nicht Wurzel, eine Zeit lang, glauben sie, und zu der Zeit der Anfechtung aus. Fallen sie ab. Zur Zeit der Trübsal. Und das daran versucht natürlich Paulus, Timotheus und die Gläubigen zu erinnern, dass es das gibt. Und lass dich, Timotheus, so wollte er sagen, nicht erschrecken. Das kommt. Und das kommt, je näher die Wiederkunft Jesu da ist, immer mehr. Das kommt immer mehr. Dass da, wo keine Wurzel ist, die Trübsal offenbar macht, wer in Christus gewurzelt war und wer nicht. Und die zuerst Freunde waren, wurden nachher Feinde. Dieser Zustand wird nicht nur offenbar in Zeiten der Trübsal, sondern ist ja, also er wird nicht nur offenbar in diesen Zeiten, sondern er ist sogar unveränderbar, weil durch die Unaufrichtigkeit des Herzens dieser Mensch Gott und sein Wort und das allumfassende Erlösungswerk Christi nicht ernst genommen hat und somit spottete. Und das lesen wir auch im Hebräerbrief, Kapitel 6, wo es also nicht zu dieser inneren Verwurzelung gekommen ist, aber eben doch zur Berührung mit den heiligen Dingen. Da heißt es, dass es ja unmöglich ist, wo diejenigen in Vers 5 geschmeckt haben, das gütige Wort und die Kräfte der zukünftigen Welt, wo diese abfallen, wiederum zu erneuern, zur Buße, als die sich ja selbst den Sohn Gottes wiederum kreuzigen und für Spott halten. Das ist dann unmöglich. Die also nicht die Verwurzelung zuließen, das war nicht aus Versehen geschehen, dass sie nicht verwurzelt wurden, sondern mit Absicht ihres Lebens. Sie waren mit Halleluja-Rufen äußerlich dabei, aber das Herz ließen sie nicht in Gottes Hand sinken und hielten somit, so der Hebräerbrief, das Evangelium, das Wort nicht für ganz rein und koscher, also für Spott. Und sie können, wenn sie dann plötzlich offenbar werden, dass sie gar keine Wurzeln haben und Widersacher werden, nicht erneuert werden. Es ist unmöglich. Phygellus und Hermogenes stehen also als Beispiel für halbherzige Christen, die nicht in der Nachfolge Jesu bleiben können. Halbherzige Christen können nie in der Nachfolge Jesu bleiben. Sie können eine Zeit lang mitgehen, aber sie können nie bleiben. Irgendwann ist es Schluss damit. Und das wird offenbar, und daran erinnert der Apostel Paulus. Sie verließen nicht nur diese genannten Namen, den Apostel Jesu Christi, er war ja ein Apostel Jesu Christi, er hat sie ja nicht selber zum Apostel gemacht, ja, sondern dadurch, dass sie den Apostel Jesu Christi, also wo das Erstlingswort durch diese Boten gegeben worden ist, missachteten und nicht Wurzeln ließen, verachteten sie Christus selbst, der seinen Boten ja zu ihnen gesandt hat. In der Apostelgeschichte 19 lesen wir ja, dass Paulus eine sehr, sehr lange Zeit und man glaubt fast 3 Jahre in Ephesus gepredigt hat, in Kleinasien. Und somit also in Kleinasien, das meint er, das Evangelium wirklich ausgebreitet wurde, überall gehört wurde, Zuspruch und Ablehnung fand. Und er sagt dann so dass wir, dass alle, die in Asien wohnten, das Wort des Herrn Jesu hörten, beide Juden und Griechen. Der asiatische Raum, Kleinasien, war also durchdrungen mit dem Evangelium. Viele bekehrten sich, aber nicht alle drangen zur ganzen Gabe an Jesus Christus durch. Weil Hören, Glauben und Tun zusammengehören. Hören, Glauben und Tun. Manche blieben bei Hören stehen, andere bei Hören und Glauben, aber Tun war nicht da. Hören, Glauben und Tun muss zusammenkommen, um gewurzelt zu werden. Wo das nicht ist, fällt man dem Betrug anheim. Also die Bibel spricht, ich lese gleich da eine Stelle, von Betrug. Das ist ein Selbstbetrug und zugleich ein Betrug anderer. Man fällt dem Betrug anheim, man betrügt sich und andere, die glauben sollen, dass man ganz dem Herrn angehört. Also man spielt ihnen was vor, dass die annehmen, ich gehöre zum Herrn. Dabei gehöre ich gar nicht dazu. Ja? Selbstbetrug und Betrug an andere. Jakobus 1, 22, diese bekannte Stelle, wenn wir die in dem Zusammenhang lesen, verstehen wir sie noch viel intensiver, bessere. Da heißt es, seid Täter des Wortes und nicht Hörer allein. Wenn ihr also nicht Täter des Wortes seid, dann betrügt ihr euch selbst. Ihr betrügt euch selbst. Also wenn das nicht zusammenkommt, ja, hören und tun, hören, glauben und tun. Und dann wird die Erklärung gegeben, wenn jemand ein Hörer des Wortes ist und nicht ein Täter, der ist gleich ein Mann, der sein Angesicht im Spiegel sieht und wenn er weggegangen ist, vergisst er, wie er ausgesehen hat. In diesem Sinne ermahnte Paulus also auch die Korinther, erkanntes Handeln auf die Willigkeit im Glauben folgen zu lassen. Also wenn ich höre, glauben und ich bin willig zu glauben, muss auch das Handeln dazu kommen. Und wenn nicht, wurzle ich nicht und werde bei dem nächsten Sturm der Zeit umfallen. Ich lese da mal 2. Korinther 8, Vers 11. Da geht es ja dann auch um das Erkannte haben von Opfergeldern und so weiter, wo ich Gutes tun kann. Da sagt Paulus dann, vollbringt nun auch das Tun. Damit, gleich wie da ist ein geneigtes Gemüt zu wollen, so sei auch ein geneigtes Gemüt zu tun. Also lass das nicht bei dem Glauben und Erkennen stehen, sondern nun tut es auch, tut es. Denn das allein bewahrt vor dem Umfallen. Das bewahrt vor dem Umfallen in Anfechtung, in Trübsal. Hören, glauben und tun muss zusammenkommen. Wenn der Vollzug der Glaubenshandlung nicht vorhanden ist, kann auch keine Glaubensfrucht entstehen, die ja bei der Wiederkunft Jesu gesucht und belohnt wird. Darum mahnt auch der Herr in Matthäus 7, Vers 21 und sagt, er könnte gerade so sagen, ich übersetze das mal so, denkt nicht, dass es genügt, Herr, Herr zu sagen. Denn es werden an dem Tag viele kommen und sagen, Herr, Herr. Und sie werden nicht ins Himmelreich kommen, obwohl sie Herr sagen zu Jesus. Herr, Herr ist nicht ausreichend, sondern die, die den Willen tun meines Vaters. Das muss zusammenkommen. Glaube, hören, glauben und tun. Es werden viele zu mir sagen an jenem Tag, Herr, Herr, haben wir denn nicht in deinem Namen geredet, geweissagt? Haben wir nicht in deinem Namen Dämonen ausgetrieben? Haben wir nicht in deinem Namen viele, viele Taten getan? Dann werde ich ihnen bekennen, ich habe euch noch nie erkannt. Ihr habt zwar Herr, Herr gesagt und habt vieles gemacht, aber ihr habt nicht das gemacht, was ihr tun solltet. Den Willen des Vaters habt ihr nicht getan. Also ist der Himmel trotz Herr, Herr sagen verschlossen. Und das stand hier auch dem Timotheus vor Augen, weil er das so mitkriegte, wie das im Leben des Paulus ging. Und Paulus hatte sich ja so viel Mühe gegeben. Viele gingen eine Zeit lang mit im Glauben und plötzlich drehten sie sich um und ließen den Apostel allein. Wer Jesus folgt, dient im Glauben der Gemeinde auch in schweren Zeiten. Ich lese da nochmal diese Verse von dem Onesiphorus. Der Herr gebe Barmherzigkeit diesem Haus des Onesiphorus, denn er hat mich oft erquickt und er hat sich meiner Ketten, meiner Banden nie geschämt, sondern als er zu Rom war, suchte er mich aufs Fleißigste und fand mich. Der Herr gebe ihm, dass er finde Barmherzigkeit bei dem Herrn an jenem Tage, und wie viel er zu Ephesus gedient hat, das weißt du am besten. Wer Jesus folgt in dieser Weise, wie wir es uns dort gesagt haben, dient im Glauben der Gemeinde auch in den schwierigen Zeiten. Und für Paulus war eine schwierige Zeit im Gefängnis in Rom. Solches Dienen geschieht in der Liebe Jesu, so wie es dieser Onesiphorus tat. Sein Haus, er und sein Haus standen Paulus und allen Boten Gottes zur Seite und dienten ihn immer schon in Ephesus. Auch zu der Zeit, als Verleugnungskampagnen über den Apostel zogen. Auch zu der Zeit, wo Paulus wegen der Verleugnungskampagnen ins Gefängnis kam, blieb er da und konnte dienen. Hier wird also ein Beispiel gegeben, dass Kraft des Dienens und der Liebe da war durch die Verwurzelung im Worte Gottes. Und hier steht dieses kleine Wörtlein, vorher sagt er schon in den ersten Versen Paulus zu Timotheus, schäme dich nicht. Schäme dich nicht des Evangeliums und meiner. Und hier steht ja auch dieser Mann, der schämte sich nicht. Er hätte sich schämen können, denn wer sich zu Paulus in dieser Situation bekannte, musste Gefahr laufen, dass er verdächtigt würde, selber ein Ketzer zu sein und vielleicht auch noch ins Gefängnis zu kommen. Aber dieser, sagt Paulus, der schämte sich nicht. Der war gewurzelt im Herrn, und darum konnte er zu mir stehen. Was hatte man denn Paulus angekreidet, sonderlich, warum er verfolgt worden ist? Apostelgeschichte 15, lesen wir das, Vers 1 und 2 und auch in Vers 21 und 28. Er hatte ja da gesagt, dass die Beschneidung nicht das Wesen der Gnade ist, womit man in den Himmel kommt. Weil ja etliche kamen, und zwar Christen, jüdische Christen. Und die haben gesagt, als Christen, wenn ihr das nicht tut, wie das Gesetz es fordert, die Beschneidung, kommt ihr nicht in den Himmel. Paulus hat gesagt, nein, so ist es nicht. Die Beschneidung nützt nichts für den Himmel. sondern der Glaube an Jesus Christus. Und da haben sie ihn verfolgt. Haben sie ihn verfolgt. Weil er einseitig auf dem Boden der Gnade, dem Worte Gottes, blieb. Und sie riefen ja dann, der verwirrt den ganzen Weltkreis, ja, sagten sie. Und sagt, das haben sie behauptet, er sagt, dass man Gottes Gebote nicht mehr beachten soll. Völlige Lüge. Und jetzt der Onesiphorus schämte sich nicht, sich zu diesem Mann zu bekennen. Und suchte ihn sogar mit Fleiß auf in Rom, besuchte ihn im Gefängnis. War ja doch gefährlich. Er tat genau das, was in 1. Johannes 3, Vers 16 steht, so wie Christus das Leben ließ für uns, sollen wir es lassen für die Brüder. Die Gefahr, dass er mit ins Gefängnis gepackt werden könnte, scheute er nicht. Er kümmerte sich um den Apostel. Und das spricht hier Paulus mit Timotheus in diesem letzten Brief kurz vor seinem Heimgang. Ja? Und wenn hier von dem Haus des Onesiphorus gesprochen wird, dann glaubt man, dass bereits dieser Glaubensmann schon heimgerufen ist und nur noch die Nachkommen oder Hinterbliebenen da sind. Aber der Segen soll sie erreichen, sagt Paulus. Man soll sie beachten und schauen, ihr gutes Vorbild. Denn wer, und das möchte ich uns hier auch anfügen und nochmal vors Herz stellen, so wie ich mir das ja vors Herz gestellt habe, in Sprüche 24 steht das ja, wer nicht in der Not fest ist, der ist nicht stark. Der ist nicht stark. Nicht, es geht ja hier um Trübsal, um Anfechtung, und es könnte Timotheus gesagt werden, Timotheus, wenn du in der Not, in der Trübsal nicht fest bist, bist du nicht stark. Du musst aber stark sein, damit du diese Trübsal erdulden kannst. Denn mitten in dieser Trübsal, so könnten wir auch Sprüche 24,11 dann sagen, errette die, die man töten will, und entzieh dich nicht von denen, die man würgen will. Wie kannst du das aber machen? Nur wenn du stark bist. Und wenn du nicht in der Trübsal fest bist, bist du nicht stark. Dann sprichst du, siehe, wir verstehen es nicht. Die Antwort, meinst du nicht, der die Herzen wägt, merkt es? Und der auf deine Seele Acht hat, kennt es und vergilt dem Menschen nach seinem Werk? Meinst du nicht, dass Gott größer ist? Also wir spüren aus dieser persönlichen Unterhaltung, will ich mal sagen, geistlichen Unterhaltung mit Timotheus, will Paulus der Gemeinde deutlich machen, seid und bleibt gegründet in eurem Heiland. Denn der Tag Christi macht es offenbar. So steht es in dem letzten Vers dort, der Tag Christi, da möge dann auch der Onesiphorus gesegnet sein. Das ist ja der Tag der Belohnung. Wenn die Gemeinde entrückt wird und vor dem Richterstuhl steht, bekommt sie Lohn für all das, was sie getan hat oder was Gott durch sie getan hat. Und da möchte ich darauf hinweisen in Philipper 1, 9 bis 11. Da steht ganz deutlich, für was man belohnt wird. Für was? Philipper 1, 9 bis 11. Ich bete, sagt Paulus, dass eure Liebe je mehr und mehr reich werde in allerlei Erkenntnis und Erfahrung, damit ihr prüfen könnt, was das Beste sei, auf dass ihr seid lauter und unanstößig auf diesen Tag Christi, dass ihr erfüllt mit Früchten der Gerechtigkeit seid, die durch Jesum Christum geschehen in euch. Durch Jesum Christum geschehen in euch. Zu Ehre und Lobe Gottes. Das wird dann alles offenbar und das wird belohnt vor dem Richterstuhl Christi. Das heißt also treu in Glaube, trotz Trübsal, in der Zeit der Anfechtung sein. Treu im Glaube, trotz Trübsal, treu bleiben in der Zeit der Anfechtung. Und das erzeigt sich im Lesen oder Hören des Wortes Gottes und im Festhalten, Behalten desselben und ungeschmälert befolgen wollen, wie es auch in der Offenbarung der erhöhte Herr vom Himmel her dem Johannes sagt: Selig sind, die das Wort lesen, hören und bewahren. Und am Ende der Offenbarung steht dann: Wer es hört, der halte es fest und tue nichts weg und nichts hinzu, sondern lass es so stehen und bezeuge es so. Und dann setzt der Herr hinzu: Wer hat das gesagt? Er sagt: Ich habe es euch gesagt vom Himmel her. Ich bin der, der dies alles bezeugt. Und hier sehen wir jetzt, worauf es ankam in dieser Abschiedsrede des Apostel Paulus an Timotheus, damit er auch in dieser gegenwärtigen, so können wir für uns heute sagen, gegenwärtigen Zeit nicht verzagen, sondern im Glauben bei Jesus bleiben. Komme, was will. Soweit zu diesem Vers. Wir auch danken, Herr Jesus Christus, dass du uns neu gezeigt hast, welche wunderbare Kraft du in uns gesetzt hast durch den Heiligen Geist, dass wir wirklich mit dir überwinden können in jeder Situation, dass wir uns vor nichts fürchten brauchen, sondern einfach frei zu dir bekennen dürfen. Habe Dank, dass du uns daran neu erinnerst und dass du uns auch die Vollmacht schenkst, dies zu tun. Amen.